Am letzten Sonntag haben wir mit unserer Predigtreihe über Jesus begonnen, mit dem Thema der fremde Mann. Und da war die Frage an uns, was für ein Bild haben wir von Jesus? Die Leute, die damals am nächsten an ihm dran waren, seine Zeitgenossen, die mit ihm unterwegs waren, die ihn persönlich erlebt hatten, die hatten ein ganz interessantes Bild von ihm. Wir können das nachlesen, sie sahen in ihm einen Gotteslästerer. Einen Ketzer, einen Trinker, ja, sie scheuten sich nicht, ihn einen Fressack zu nennen. Und was für Theologen besonders schlimm ist, sie nannten ihn einen falschen Lehrer, einen nicht ausgebildeten Rabbi. Der hatte noch nicht mal richtig studiert, der war noch nicht mal auf einer Bibelschule. Was hat der uns zu sagen? So haben viele Leute damals Jesus gesehen. Wie sehen wir ihn? Und wir haben uns beim letzten Mal darüber Gedanken gemacht. Es kann sein, dass wir in unserer modernen Zeit heute so einen zahmen Mittelklasse-Jesus aus dem Herrn, aus dem Heiland gemacht haben. Einen, der wenig fordert, der unseren gut eingefahrenen, gesättelten Lebensstil möglichst wenig durcheinander bringt, der auch unsere Sicherheit nicht gefährdet. Wir sind froh, dass es ihn gibt, weil schließlich hat er ja unsere Schuld am Kreuz vergeben, auf Golgatha. Da haben wir viele Schlagworte für. Geht uns das noch richtig rein? Ändert das was? Wenn wir nämlich genauer hinsehen, werden wir feststellen, dass Jesus viel größer, viel verstörender, viel eingreifender ist, als wir uns das gemeinhin vorstellen. Ich habe den Verdacht, dass wir postmodernen Christen das Reich Gottes ganz gerne reduziert haben auf so eine kleine private Frömmigkeit, in die uns keiner reinreden darf. Wir haben den Sieg am Kreuz reduziert auf die Beruhigung unseres Gewissens und dann den Sieg Jesu am Ostern auf ein fröhliches, fluchtartiges Ende nach einer traurigen Geschichte. Wer von uns hält das denn mal aus, am Karfreitag eine Predigt zu hören, ohne dass wir gleich auf die Auferstehung hinweisen, wo am Freitag wirklich alles aus ist? Keine Hoffnung. Wir sitzen alle hier völlig umsonst, wir haben uns alle was eingebildet. Nichts von dem, was wir geglaubt haben, ist wahr. Jesus ist in der Kiste und da kommt auch keiner mehr raus. Kann das so sein? Die Fortsetzung heute lautet: Jesus, der ungemütliche Mann. Und es tut vielleicht ganz gut, wenn wir uns einmal Jesus vor Augen führen, dass das sehr ungemütlich sein kann, wenn man sich mit ihm beschäftigt. Jesus sagt und tut so Dinge, die wir nicht so einfach einsortieren können, die uns nicht runtergehen wie Öl. Das liebe Jesulein, komm zu ihm und alles ist gut. Aja, aja, heile, heile Segen. Ich habe mal ein ganz ungemütliches Jesuswort mitgebracht in einer noch ungemütlicheren Übersetzung. Und mein lieber Bruder Benny Marx wird am nächsten Sonntag die große Freude haben, uns darüber was zu sagen. Ich lese das aber mal, damit ihr schon gespannt sein könnt. Schaut einmal genau hin. Jesus, der ungemütliche Mann, sagt solche ungemütlichen Dinge. Er sagt: Ich bin nicht gekommen, um Frieden auf die Erde zu bringen, sondern Krieg. Wo ich bin, gibt es Stress und Auseinandersetzungen. Wenn dir dein Vater oder deine Mutter oder dein Sohn oder deine Tochter wichtiger ist, als ich es bin, dann hast du ein Problem. Dann hast du es eigentlich nicht verdient, mein Schüler zu sein und zu mir zu gehören. Wer es nicht okay findet, sich ganz radikal hinzugeben und sogar für mich zu sterben, der sollte lieber zu Hause bleiben. Da ist die Tür. Der hat es nicht verdient, zu mir zu gehören. Wer zu viel Angst hat, Dinge aufzugeben und sein Leben um jeden Preis festhalten will, der wird am Ende gar nichts mehr haben. Wer aber alles für mich gibt und sich so an mir verliert, der wird das richtige Leben finden. Ziemlich ungemütlich, oder? Die Übersetzung fängt mit den ersten drei Buchstaben meines Vornamens an. Kommen wir mal zu dieser ungemütlichen Sache mit den Schweinen und den Dämonen, von denen wir eben gerade gehört haben. Die ist in vielerlei Hinsicht sehr verstörend. Ich habe heute leider nicht viel Zeit, deswegen tippe ich einiges nur an. Zunächst einmal, ich beziehe mich auf Vers 26. Wenn ihr Bibel mitbringt, könnt ihr selber reinlesen, das empfiehlt sich durchaus mal. Jesus geht ins Land der Gerasener. Dieses Land war ein nicht-jüdisches Gebiet im Südosten des Sees Genezareth, rechts unten auf der Karte. In diesem Land lagen 10 selbstständige griechische Städte, die haben sich also selbst verwaltet. Meine Heimatstadt, aus der ich komme, war eine mittelalterfreie Reichsstadt, die durfte selber Münzen prägen. Daher kommt der Name Heller. Ich komme aus Schwäbisch Hall. Jetzt wisst ihr, wo der Heller herkommt. Also wer sich selbst verwalten darf, der hat was zu sagen. Dem hat keiner was zu sagen. Das waren tolle Städte da. Das waren also Heiden und die durften selbstverständlich, und das haben sie auch gemacht, Schweine essen. Juden hätten das niemals getan. Das Erste, was uns hier auffallen kann, was Jesus total ungemütlich macht, ist, Entschuldigung, was hat denn Jesus da zu tun? Kein Jude würde freiwillig in diese Gegend gehen. Die würden sich dort nur wiederfinden, wenn sie das Navi falsch programmiert hätten. Und was sie dann machen würden, wäre klar, die würden sofort sagen, schnell raus hier, neu programmieren und weg. Jesus hält sich in einem Gebiet auf, da würde ein aufrechter Nachfolger niemals hingehen. Und da habe ich mir im Nachhinein Folgendes überlegt, das ist mir eingefallen. Unsere Kongressgruppe war ja vor einiger Zeit in Hannover zu einem Kongress gewesen. Und wir hatten dort ein schönes Hotel gebucht, wussten aber nicht so genau, wo das war. Und als wir herausgefunden haben, dass das mitten im Bordellviertel liegt, haben wir schnell umgebucht. Da wollten wir nicht hin. Und dann haben wir in einem schönen, sauberen Hotel gewohnt, mit guter Umgebung. Ich habe jetzt mir, das ist meine persönliche Überlegung, für mich alleine habe ich dann im Nachhinein gedacht, wie hätte Jesus entschieden? Also nicht, dass es jetzt mein erstes Ziel gewesen wäre, ins Rotlichtviertel zu gehen. Aber wenn das schon so gewesen wäre, was hätte das für uns bedeuten können als Christen? Jesus hatte keine Berührungsängste. Der hat sich sogar von Nutten anfassen lassen.
Der Geringste unter euch ist mein Bruder.
Mein Bruder, meine Schwester. Stellt euch mal vor, ihr wüsstet, euer Pastor lässt sich von einer Prostituierten anfassen. Was würdet ihr denken zuerst? Also meine persönliche Reaktion, ich bin nachdenklich geworden, habe mich gedacht, wenn Jesus ganz gezielt dahin geht, wo kein Frommer sonst hingehen würde. Die Bibel berichtet uns, dass Jesus gesagt hat, Leute, die gesund sind, die brauchen nicht zum Arzt gehen. Aber die Fettigen, die Kranken, die brauchen einen Arzt. Und für genau die bin ich auch da, nicht für die, die sowieso schon mit Gott leben. Das hat mich unangenehm berührt, weil ich gedacht habe, ja, wie weit bin ich bereit, auch mit solchen Leuten zusammen zu sein, die ich freiwillig niemals kontaktieren würde oder dahin zu gehen. Ein erster ungemütlicher Gedanke, wenn ich mal wirklich gucke, was Jesus gemacht hat. Ein zweiter, die Verse 27 bis 30, die sprechen jetzt darüber, was Gott und was die himmlische oder die nicht sichtbare Realität darstellt. Und das kann ja auch sehr unangenehm sein. Also wir glauben an die Realität Gottes. Wir glauben, dass er in einer für uns noch unzugänglichen Realität lebt. Da gibt es Engel, da gibt es Fürsten und Mächte und Gewalten und natürlich auch Dämonen. Und so gern wir an Wunder glauben, und wir beten ja auch drum und wir erzählen die gerne weiter, Treffpunkt Gemeindegottesdienst, da kann ruhig noch mehr kommen von eurer Seite, lasst uns teilhaben an dem, was Gott Großes für uns tut oder auch im Kleinen. Aber wenn es um das Thema Dämonen geht, dann wird es ungemütlich, oder? Wir nennen das dann gern psychische Erkrankung. Oder würdest du das ernsthaft glauben, wenn einer zu dir sagt, da ist jemand, der ist besessen? Das kannst du heute nicht leisten, oder? Wir nennen das psychische Erkrankungen. Oder wir sagen, ja, das mit Dämonie, das ist ein mittelalterliches, völlig überholtes, ein unaufgeklärtes Weltbild, Dämonen. Das haben die Leute früher gedacht. Wir wissen ja heute von einer endogenen Depression. Das hört sich doch schon besser an. Oder aber wir fahren voll drauf ab, gerade im christlichen Sektor, und haben dann spezielle Heilungsdienste, die Dämonen austreiben. Ganz wichtiges Thema für einige. Ungemütlich auf jeden Fall. Für Jesus? Gar nicht. Bei dem ging das doch schon los mit den 40 Tagen in der Wüste. Da ist er dem Chef selbst begegnet. Und das hier war auch nicht seine erste Begegnung Und seine erste Dämonenaustreibung. Es gibt vorher schon einige Berichte. Und Jesus wusste auch, dass Besessenheit und psychische Erkrankung zwei völlig unterschiedliche Dinge sind. Aber Dämonen und Besessenheit sind real. Auch die Jünger damals wussten Bescheid. Sie haben einmal gesagt, im Lukas kann man es nachlesen, Herr, sogar die Dämonen müssen uns gehorchen. Denn in dem Fall, wenn wir uns auf deinen Namen berufen, müssen sie weichen. Und wir sehen genau das hier. Ob uns das angenehm oder unangenehm ist, spielt keine Rolle. Diese Dämonen haben Jesus erkannt und sie haben auch seine Autorität sofort anerkannt. Sie wussten, wer Jesus war und was er mit ihnen machen konnte. Und da hat es ihnen auch nichts geholfen, dass sie in einer riesigen Anzahl aufgetaucht sind in diesem Mann. Die Bibel spricht hier von diesem Begriff Legion. Das war ein römischer Truppenverband zwischen 4.000 und 6.000 Mann. Stellt euch mal vor, was diesen Mann beschäftigt, gequält hat, was da für eine dämonische Macht in dem drin war. Aber wir stellen auch fest, dass die Begegnung nicht auf Augenhöhe war. Es war nicht wie beim Tauziehen. Hier die Dämonen und da Jesus. Nee, Jesus steht oben, die Dämonen stehen unten. Der Kampf war schon entschieden. Aber es war ein Kampf, auch für Jesus. Es war unangenehm. Und selbst wenn diese Dämonen, die, wie wir ja manchmal lesen, einem Menschen ungewöhnliche körperliche Kräfte verleihen können, sie haben verloren gehabt. Jesus steht oben, er hat den Sieg. Und deswegen, so unangenehm diese Sache für uns sein mag, dass es tatsächlich Besessenheit, Dämonie bis heute im Leben geben kann. Und ich frage mich bei manchen modernen Zeiterscheinungen, ob wir da nicht auch von Dämonie sprechen müssen. Wir sollen als Christen die Kraft Satans erkennen, aber wir sollen uns auch klar machen, sie müssen sich Jesus unterordnen. Nur das ist genau dieses unangenehme Thema. Deshalb ordnet euren Willen unter Jesus unter, vertraut Jesus. Im Jakobusbrief kommt das. Dann sind die Dämonen nämlich machtlos. Nehmen wir unser Leben nicht auf die leichte Schulter. Es gibt so viele Dinge, die uns abhalten und ablenken können. Man muss nicht gleich von Dämonie sprechen, aber halten wir das im Hinterkopf, dass es Auseinandersetzungen zwischen Himmel und Erde gibt. Die Bibel sagt, wir kämpfen nicht mit Fleisch und Blut. Machen wir uns das nicht zu einfach. Wenn wir dem Teufel widerstehen im Namen Jesu, dann durchbricht das auch dämonische Bindungen und ungute, einstudierte Dinge in unserem Leben. Aber das ist ungemütlich. Das ist viel ungemütlicher, auch als Christen immer 5 Grad sein zu lassen und schön auf dem Sofa sitzen zu bleiben. Jesus hatte nie vor, einen Kuschelclub zu gründen, wo alles gerade und gut und gemütlich ist. Bedeutet, die Realität eines geistlichen Kampfes ist tatsächlich. Und das ist ungemütlich, sich dem stellen zu müssen, dass es nicht über unseren Intellekt oder dass wir alle irgendwie nett zueinander sein können, funktioniert. Rechnen wir damit und stellen uns unter die Macht Jesu. Das macht manchmal keinen Spaß, aber ich glaube, es ist die einzige Möglichkeit. Ein dritter Gedanke, mit dem ich schließen muss, in den Versen 26 wird jetzt Folgendes berichtet. Die Dämonen haben überhaupt keine Wahl. Sie können nur das machen, was Jesus ihnen sagt. Und sie bitten ihn ja förmlich darum. Sie wissen, mehr als bitten können sie nicht. Und so lässt Jesus sie in eine Schweineherde fahren und dann stürzt die ganze Herde in den See. Da gibt es so Abhänge mit Felsen und dann ertrinken die. Übrigens ertrinkt nur die Herde, die Dämonen nicht. Auch mal interessant, können wir jetzt nicht darüber weiterdenken. Markus in seinem Evangelium schreibt davon, dass es ungefähr 2000 Tiere waren. Die würden gar nicht in den Saal hier passen, so viel ist das. Und wir erfahren dann im Text, die haben gehört den Leuten im Städtchen da, in dem Ort und in der Umgebung. Da gab es so Höfe, das war also eine Sammelherde. Der Verlust, dieser immense finanzielle Verlust dieser Tiere, hat für die gesamte Bevölkerung um diese 10 Städte herum enorm viel bedeutet. Da ist Geld vernichtet worden ohne Ende. Die Existenzgrundlage vielleicht von manch einem, der voll auf Schweine gesetzt hatte und die gezüchtet hat. Jetzt stellt euch mal vor, wenn ich sehe, wie Leute schon ausrasten können, wenn jemand eine kleine Beule in ihr Auto fährt. Wie dürften diese Leute reagiert haben, wo Jesus dafür verantwortlich ist, dass ihnen praktisch die Hälfte mindestens ihrer Wirtschaft einfach wegbricht, die Aktien in den Keller gehen? Frage, was bedeuten Schweine, was bedeutet Geld schon im Vergleich zum Leben eines Menschen? Da war ein Mensch von der Macht des Teufels befreit worden und die Leute denken nur an ihr Vieh. Und es ist doch so, schon immer haben Leute nur daran gedacht, finanziell mehr zu gewinnen, als dass sie sich wirklich um Menschen gekümmert haben. Die Situation in Syrien wäre eine andere, wenn es nicht ums Geld, sondern um die Menschen ginge. Und die meisten Kriege in der Geschichte sind ja geführt worden, damit wirtschaftliche Interessen gewahrt werden konnten. Ständig werden Menschen dem Gott des Geldes geopfert. Und wir können hier sehen, dass Satan und seine Gehilfen stets den Tod bringen. Und wenn wir sehen, was mit Schweinen passiert, wie viel schlimmer ist das, wenn Menschen von Satan in Besitz genommen werden. Bedeutet also hier, und das ist durchaus ein unangenehmer Gedanke, auch für uns moderne Christen, messen wir Schweinen, also dem, was wir so an Geld, an Wohlstand, an Lebensstandard zur Verfügung haben, nicht zu hohen Wert bei. Denken wir einmal sorgfältig darüber nach, wie unsere Entscheidungen, die wir treffen, sich auf andere Menschen auswirken werden. Nicht nur im unmittelbaren Umfeld, sondern auch in Ländern, in denen Produkte hergestellt werden, die wir fleißig kaufen und verwenden. Es ist sehr unbequem, wenn wir sagen, in Verantwortung vor Gott, der alle Menschen liebt und der diese Erde geschaffen hat, da kommen wir her von den letzten Predigten, kann ich so, wie ich lebe, wie ich konsumiere, nicht weiterleben. Kann ich so, wie ich meine Zeit für meine schönen Dinge einsetze und nicht Zeit habe, um Menschen mit dem Evangelium in Kontakt zu bringen, das kann ich so nicht verantworten. Reden wir ruhig mal von Schweinepreisen. Ich habe mich extra mal etwas länger im Internet gestern damit nochmal beschäftigt oder vorgestern. Im Augenblick sieht es so aus, dass ein deutscher Schweinezüchter den Ertrag, den er investieren muss, um ein Ferkel schlachtreif zu machen, beim Verkaufen nicht wiederbekommt. Warum? Weil wir kein Geld zahlen wollen für das Fleisch, das wir kaufen. Ich will nicht zu sehr in diese Richtung gehen, ich will nur andeuten, wie unbequem es sein kann, Jesus zu begegnen, der uns herausfordert. Der sagt, es reicht nicht, dass ihr fromme Lieder singt. Es reicht nicht, dass ihr schön beten könnt und eine tolle Band habt, obwohl ich darüber froh bin. Überlegt bitte, wie ihr euer Leben lebt. Ob euch der Mammon, euer Wohlstand, euer Wohlsein wichtiger ist, als die Menschen, für die ich mein Leben gelassen habe. Es gibt zwei Aussagen, die das ganz gut zusammenfassen. Deswegen zum Schluss nenne ich die. Gebt dem Staat, was dem Staat gehört und gebt Gott, was Gott gehört. Was ist wirklich wichtig? Und das ist für manche, ich schließe mich ein, durchaus ein unangenehmer Gedanke, wenn ich daran denke, was ich in meinem Leben noch ändern könnte, um Gott wohlgefälliger und für Menschen wohltätiger zu leben. Und das Zweite ist, Paulus hat das dann erinnert, Gott hat einen hohen Preis für euch bezahlt, werdet nicht Sklaven von Menschen. Das hat ganz unterschiedliche Herausforderungen für uns, jeweils an unterschiedlichen Orten, das als Impuls. Das heißt, wenn ich jetzt schließe, Jesus zu begegnen, das kann sehr unangenehm werden. Das kann unseren Lebensstil, das kann unsere Erwartungen, das kann unseren Glauben noch einmal neu aufrütteln und in Frage stellen. Wem folge ich denn da und wie? Und da gibt es jetzt unterschiedliche Möglichkeiten, wie wir reagieren können. Der Text zeigt zwei davon. Die erste ist, Jesus wird gebeten abzuhauen. Fachleute, Hirten haben beobachtet, was da passiert ist mit dem Mann und der ist gesund geworden, der saß vor ihnen gesund und den kannten wir ja vorher auch. Es gab nichts zu deuten. Und die sagen, mach dich lieber vom Acker. Diesen Leuten ist ein abreisender Jesus lieber als ein ankommender oder ein wiederkommender Jesus. Da ist die Tür. Der Geheilte hat die andere Möglichkeit ergriffen. Er hat gesagt, ich will mit dir zusammen sein. Ich will ein Jünger sein, immer mit dir unterwegs. Aber Jesus, und das ist das Nächste, was so ungemütlich scheint, der schickt ihn einfach weg. Der könnte doch froh sein, hat er wieder einen neuen Jünger. Und was für einen. Mit dem könnt ihr doch überall angeben und sagt, den habt ihr vorher gesehen, wie schlecht es dem gegangen ist und ich habe ihn gesund gemacht. So würden wir das doch machen, oder? Nein, Jesus sagt, nee. Ich habe einen Auftrag für dich. Noch eben die heilbringende Gegenwart Gottes erlebt und jetzt wird er weggeschickt. Und da sehe ich, Jesus ist kein sanfter Beruhiger und Heiler. Er ist der Herr des Lebens und er kann auch Dinge von uns verlangen, die sind ungemütlich. Und da haben nicht wir darüber zu entscheiden, ob das richtig ist oder nicht. Fakt ist, und das halten wir fest zum Schluss, das, was Jesus von ihm will, warum er sagt, du bleibst jetzt nicht bei mir, sondern das ist ein schöner Auftrag für dich. Geh nach Hause, da wo du hingehörst. Deinen Leuten, denen in der Stadt, erzähl, was dir passiert ist. Ich möchte, dass das in dieser heidnischen Gegend bekannt wird. Malachi schreibt einmal, vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Untergang wird mein Name bei den anderen Völkern verehrt. Bei den anderen Völkern. Überall bringen sie mir Rauchopfer und reine Opfer dar. Denn mein Name wird von den Völkern verehrt, spricht der allmächtige Herr. Darum geht's. Jesus ist kein Beruhiger, der sagt, ich habe euch im Auge und ich möchte, dass es euch gut geht. Ne? Wollt ihr noch ein Eis? Können wir noch irgendjemand hier durch die Reihen gehen lassen mit Popcorn? Ich überspitze. Jesus sagt, ich habe diese meine Schöpfung im Blick. Und ich kann in ihr handeln und ich möchte heil. Ich möchte, dass auch Heiden, ich möchte, dass Menschen, die mich nicht kennen, mich kennenlernen und mich preisen. Bis heute kämpft Jesus gegen das Dämonische, gegen das Böse. Also können auch Menschen, die schon zu ihm gehören, nicht einfach ruhig im Sessel bleiben und sagen, wir sind ja sicher bei dir. Jesus schickt sie weg. Aber, und das ist das, was ich zum Schluss sagen möchte, es gibt kein Tauziehen zwischen Jesus und dem Bösen auf einer Ebene. Jesus ist oben und er ist der Sieger. Das heißt, wenn wir unterwegs sind, wenn auch unsere Nachfolge unbequem sein kann, dann wird das Maximum dessen möglich, was er will. Die Welt erfährt sein Heil. Und Andreas Mang hat beim letzten Mal seine Predigt mit einem Satz geschlossen. Ich klaue das jetzt, wiederhole das, damit wir uns das gut merken können. Er hat gesagt, es gibt nichts anderes, wo es sich so lohnt, hinein zu investieren. Mit Jesus verbringen wir unsere Ewigkeit. Mit Jesus verbringen wir unsere Ewigkeit. Nicht mit Geld, nicht mit unserem Haus oder Schweinen, Auto, Beruf, mit Jesus. Und er sagt, folge mir nach. Ich schicke dich dann und ich habe einen tollen Auftrag für dich. Glaub mir, das wird gut. Unangenehm, ja, schon auch. Aber Jesus mit uns, die Kraft des Lebens. Gott mit euch. Amen.